Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich habe auch Grüße mitgebracht von Traunreuth. Die Geschwister lassen euch dort ganz herzlich grüßen. Wir denken oft an euch, wir beten oft für euch. Und wir sind froh, dass Gott in eurer Mitte so wunderbar wirkt. In der vergangenen Woche hat der neu gewählte und amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, der Herr Trump, gemeint, Frieden stiften zu müssen auf dieser Welt. Und er hat die stärkste nicht-atomare Bombe auf Stellungen der IS abgeworfen. Diese Bombe bezeichnet man als die Mutter aller Bomben. Die Detonation war so gewaltig, dass sie aus dem Weltall zu beobachten war. Nicht weit von hier, wenn man direkt durch das Moor geht, kommt man ins Moormuseum von Rottau, vom Nachbarort, Ortsteil hier von Grassau. Wisst ihr, was das Besondere in dem Moormuseum ist? Warum gerne alle Kinder dorthin gehen? Der Torfbahnhof, gut. Aber das machen die Mädchen gerne. Aber die Jungs, warum gehen die dahin? Da liegt was ganz Cooles. Da liegt eine Moorleiche. Habt ihr euch die schon angeschaut? Die Moorleiche im Torfbahnhof in Rottau, also wenn ihr noch nichts vorhabt für morgen, montags haben doch immer die Museen offen. Schaut euch mal die Torfleiche an. Seit vielen, vielen Jahren tot, absolut nichts mehr, was sich bewegt. Was glaubt ihr, ist nötig? Wie viel Kraft ist nötig, diese Moorleiche wieder zum Leben zu bekommen? Reicht da eine so eine Bombe aus, die das Stärkste ist, was wir auf der Erde haben, außer den Atombomben? Würde es ausreichen, wenn wir alle Atombomben nehmen und die auf die Leiche werfen, dass sie wieder lebendig wird? Dann hätten wir zwar ganz furchtbar viel Kraft in diese Leiche gesteckt, aber sie wäre nicht lebendig, sondern wäre wahrscheinlich gar nicht mehr da. Welche Kraft ist nötig, damit ein Toter zum Leben kommt? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Paulus war überzeugt, dass Auferstehung durch ganz viel Kraft möglich ist. Und im Philipperbrief, da sagt er einmal in Kapitel 3, Vers 8 bis 10, dass er alles für Dreck achtet, was ihm so wichtig war. Und da steht das Wort Kot, wirklich für Mist achtet, was ihm wichtig war in seinem Leben, nur um die Kraft seiner Auferstehung zu begreifen, zu erkennen und dorthin zu gelangen. Kennst du solch eine Kraft? Kenne ich solch eine Kraft? Habe ich mich gefragt. Lebe ich mit solch einer Kraft? Eine Kraft, wogegen die Bomben dieser Welt nur Fingerschnipsen sind. Gott stellt dir und mir solch eine Kraft zur Verfügung. Und er hat sie demonstriert an diesem ersten Ostertag vor 2000 Jahren. Wenn man auf diesen ersten Ostertag vor 2000 Jahren schaut, dann gibt es dort zwei Männer, die haben ein paar Erlebnisse, die uns sehr stark an unser Leben erinnern. Sie haben etwas erlebt, was ihnen diese Kraft der Auferstehung demonstriert hat. Sie haben erlebt, wie man mit dieser Kraft der Auferstehung leben kann und was im Leben geschieht. Und diese Geschichte möchte ich heute Morgen an diesem Ostermorgen mit euch anschauen. Wir schlagen Lukas Evangelium Kapitel 24 auf und lesen ab Vers 13 bis zu dem Vers 36. Lukas 24 ab Vers 13. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung, die Hückeswagener Edition. Da heißt es: Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleophas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zur Verurteilung zum Tod überliefert und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns außer uns gebracht. Am frühen Morgen sind sie bei der Gruft gewesen. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten sie, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er vorübergehen oder weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, dass er das Brot nahm und segnete. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und ihre Augen wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt, welche sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und ihm Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Während sie aber dies miteinander redeten, trat er selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Soweit unser Text heute Morgen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Freudenruf, der den beiden Emmausjüngern aus dem Mund der 11 Apostel entgegenschallte und sie in ihrer eigenen Erfahrung bestärkte. Am Morgen des gleichen Tages waren sie aus dem Kreis der Jünger aufgebrochen nach Emmaus und ihre Herzen waren schwer. Ihr Glaube war durch die Geschichten der letzten Tage tief erschüttert. Ihre Hoffnung durch den Tod ihres geliebten Herrn vernichtet und ihr Friede dahin. Können wir uns das vorstellen? Die Reden der Frauen, die ihn gesehen haben wollten als den Auferstandenen, haben sie noch mehr verwirrt. Aber nun, am Abend, kehren sie nach Jerusalem zurück mit völlig verändertem Herzen. Ihr Herz brennt, wie sie selber sagen. Sie beschreiben ihren Herzenszustand als brennend. Welch eine Veränderung! Diese Veränderung kann auch heute stattfinden. Und ich wünsche uns das, dass wir das heute an diesem Ostertag erfahren. Heute noch kann Menschen Herzen brennend werden, wenn sie dem Auferstandenen begegnen. Und diese Begegnung wünsche ich uns allen heute Morgen, an diesem Ostertag. Unser Herr lebt, er ist in unserer Mitte. Und ich wünsche uns, dass unser Herz, dein und mein Herz, heute Morgen brennend werden. Ich möchte vorschlagen, dass wir nochmal aufstehen und zusammen beten, dass wir einfach uns konzentrieren können auf das, was unser Herr Jesus uns zu sagen hat. Herr Jesus, danke, dass du auferstanden bist und lebst. Und weil wir das wissen, sind wir heute Morgen hier. Und deshalb sind wir hier zusammen und erwarten dein Reden. Herr Jesus, auch unsere Herzen sind beunruhigt, sind vielleicht aufgewühlt über das, was so alles passiert in dieser Welt. Vielleicht ist persönliches Leid, persönliche Trauer da und der Friede ist weg. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir dir begegnen, dass du zu uns redest und unsere Herzen warm werden. Amen. Die Auferstehung Jesu wird heute mehr denn je angezweifelt und doch gehört sie zu den bestbewiesenen Tatsachen des Glaubens. Die Frage an dich und an mich heute Morgen lautet: Wie gehst du und ich in unserem Alltag mit dieser Auferstehung um? Wie nutzt du und ich diese Kraft der Auferstehung? Was bedeutet sie mir? Was bewirkt sie in meinem Leben? Lebe ich aus dieser Kraft? Wir sind uns dessen vielleicht nicht immer bewusst, aber die Auferstehung Jesu ist das Werk Gottes mit den größten Auswirkungen auf unser Alltagsleben, auf unseren Lebensstil, wie wir leben. Das Werk Jesu am Kreuz, was wir Karfreitag anschauen, hat die Frage unserer Schuld geklärt. Die Auferstehung klärt die Frage unseres Lebensstils, unseres Lebens. Die Bedeutung der Auferstehung wurde schon von frühester Zeit an von den Aposteln immer wieder in ihren Reden herausgestellt. Wenn wir Apostelgeschichte 4, Vers 33 aufschlagen, da heißt es: Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Im Römerbrief Kapitel 4 beschreibt Paulus die Wirkungen des Todes des Herrn Jesus neben den Wirkungen der Auferstehung für einen Gläubigen. Er sagt in Vers 25, Jesus, der unserer Übertretungen willen dahingegeben worden ist und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Die Auferweckung Jesu Christi hat höchste Bedeutung für dein und mein Leben. Sie rechtfertigt uns. Sie gibt uns das Recht, ja, als Kinder Gottes zu leben. Sie ist eine Kraft, die dein und mein Leben prägen will. Ich möchte mit euch heute Morgen aus dem Text 5 Punkte herausstellen, die die Begebenheit der Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, zeigen. 5 Punkte, die uns deutlich machen, wie wir Teilhaber der Kraft der Auferstehung werden können. Wie Auferstehung Jesu Christi in deinem und meinem Leben Bedeutung bekommt, wie es unser Leben prägt. Die 5 Punkte lauten: Die Auferstehung muss erstens geglaubt werden. Der Glaube ist nötig. Das zweite ist, der Herr Jesus lässt uns Auferstehung erfahren oder erleben. Er begegnet uns als er Auferstandene. Das dritte ist, die Auferstehung muss gelebt werden. Sie muss Lebensstil sein. Das vierte, die Auferstehung darf gehofft werden. Sie gibt uns Zukunft. Und das fünfte, was wir sehen werden, Auferstehung muss gepredigt werden. Wir haben einen Auftrag, davon weiterzusagen. Und wenn wir davon weitersagen, wird die Kraft der Auferstehung wirksam. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die Auferstehung will geglaubt werden. Auch wenn vor 2000 Jahren viele Menschen Zeugen der Auferstehung waren, so lesen wir es in 1. Korinther 15, Vers 4 bis 8, waren doch nicht alle, die es erlebt haben, Teilhaber der Kraft der Auferstehung. Für manche war das, was sie erlebt haben, so unglaublich, dass sie es buchstäblich nicht geglaubt haben. Und sie haben keinen Nutzen davon gehabt, dass sie die Kraft der Auferstehung anschauen durften. Die ersten, die erlebt haben, Jesus steht auf von den Toten, waren die Wächter, die das Grab bewacht haben. Sie haben, bevor sie in Ohnmacht fielen, miterlebt, es rührt sich was. Und als sie wieder zu sich gekommen sind, haben sie gesehen, Jesus ist weg, er ist auferstanden. Und sie laufen nach Jerusalem und sagen, das Grab ist leer. Und der hohe Priester greift tief in die Tasche und sagt, hier ist Kohle, aber das verratet ihr niemandem. Und anstatt zu sagen, dein Geld ist nicht so real wie das, was wir erlebt haben, die Auferstehung, lassen sie sich Geld geben und erkaufen sich Unglauben. Die Auferstehung blieb für sie wertlos. Vielleicht nicht ganz, vielleicht 100 Euro, aber mehr war sie für sie nicht wert. Traurig, oder? Merkt ihr, Auferstehung braucht Glauben in deinem und meinem Herzen. Aber in unserem Text begegnen uns sogar Jünger, 2 Jünger, auf dem Weg nach Emmaus. Und bei ihnen stellen wir ebenso fest, sie können die Auferstehung nicht glauben. Sie konnten keinen Gewinn aus dieser Erkenntnis ziehen. Jesus ist auferstanden. Sie waren zwar Jünger Jesu, glaubten an den Herrn Jesus, dass er der Sohn Gottes war und vielleicht auch an seine Mission, aber die Tatsache der Auferstehung, die überforderte irgendwie ihren Glauben. Ich habe mich da wiederentdeckt. Du auch? Wir glauben an den Herrn Jesus, ja. Ja, wir wissen, er ist auferstanden. Aber können wir die Auferstehung wirklich so erfassen, dass sie Auswirkungen auf unser Leben hat? Bei den Jüngern war das Gegenteil der Fall. Die Reden einiger Frauen rüttelten ihre wunden Herzen gewaltig durch. Das soll es ja heute auch noch geben, dass manche Reden uns aus der Fassung bringen. Ob das unbedingt an dem Reden der Frauen liegt, weiß ich nicht. Aber hier diente dieses frohe Zeugnis der Schwestern nicht dazu, dass Glauben in ihnen geweckt wurde, sondern dazu, dass ihr innerer Frieden baden ging. Bei ihnen wird deutlich, der Schlüssel, damit Auferstehung Wirkung zeigt, liegt im Glauben. Und wenn wir ihre Geschichte jetzt weiterverfolgen, dann werden wir feststellen, dieser Glaube hat sich eingestellt. Der Jesus ist ihnen nachgegangen und hat ihnen diesen Glauben geschenkt. Und was dann geschehen ist, haben wir ja gelesen und wir werden es hinterher anschauen. Glaube ist notwendig, wenn Auferstehung in deinem und meinem Leben wirksam werden soll. Glaube, der sagt trotzdem. Trotzdem, auch wenn Tod eintritt, das Schlimmste, was uns Menschen geschehen kann, wir sind nicht am Ende. Es gibt Auferstehung. Ein Glaube, der Auferstehung aus den Toten für möglich hält. Nicht nur für möglich, sondern für wahrscheinlich. Und nicht nur für wahrscheinlich, sondern für sicher. Dieser Glaube macht Auferstehung wirksam. Dieser Glaube, er übersteigt die Fähigkeiten des Menschen. Hinzugehen und zu sagen, du musst an die Auferstehung glauben, ist eine gute Sache. Aber wer wird es tun? Wer wird dem Glauben schenken? Auferstehung ist eine Sache, die noch keiner von uns erlebt hat. Auferstehung ist eine Sache, die noch keiner von uns miterlebt hat. Aber Gott weiß, auch wenn sie unseren Erfahrungen widerspricht, er will uns helfen, dass wir glauben können. Und deshalb tut er ein Wunder. Der Jesus geht Menschen, die an die Auferstehung glauben möchten, aber es nicht können, dem geht er nach und lässt die Auferstehung, so irre sich das anhört, aber er lässt Auferstehung sie erfahren. Jesus begegnet Menschen. Er, der tot war, wie wir heute Morgen angeschaut haben, begegnet Menschen als Lebendiger. Und das ist der zweite Punkt. Auferstehung darf erfahren werden. Damals wie heute. Wenn der Auferstandene sich nicht Menschen gezeigt hätte, würden wir jemals glauben, dass der Herr Jesus auferstanden war? Aber Gott neigt sich so ganz tief zu seinen Kindern. Er macht sich erfahrbar. Damals für gerüttelte Jünger in einer tiefen Glaubenskrise auf dem Weg nach Emmaus, für die Frauen in ihrer Trauer am Grab und für die 11 Jünger in Jerusalem, die dort geblieben sind, für Petrus mit seinem gequälten Gewissen, für Jakobus. Übrigens, kleiner Einschub, wenn ihr erleben wollt, was Auferstehung bewirkt, dann studiert einmal das Leben von Jakobus, dem Bruder des Herrn Jesus, dem Schreiber des Jakobusbriefes, wahrscheinlich dem Schreiber des Jakobusbriefes. Er ist, denke ich, einer der ersten, die durch die Auferstehung zum Glauben gekommen sind. Kleiner Einschub, also das gehört jetzt nicht zur Predigt, aber mich hat das so begeistert. Ich habe das in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen nachverfolgt und studiert. Wenn ihr ins Johannesevangelium Kapitel 7 reinschaut, da steht noch auf dem Weg zum Laubhüttenfest, dass seine ganzen Brüder, die leiblichen Brüder des Herrn Jesus, nicht an ihn glauben. Im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium findet man, dass sie zu ihm kommen, ihn aus dem Haus holen und sagen, der Kerl spinnt, wir müssen ihn da rausholen, jetzt reicht's. Und dann erleben sie ein paar Tage später, er hängt am Kreuz. Was wird Jakobus gedacht haben? Jetzt hat er gekriegt, was er verdient hat. Wenn wir 1. Korinther 15 lesen, dort finden wir, dass er 500 erschienen ist, dann Petrus und so weiter und so fort. Und Jakobus. Er erscheint Jakobus. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutete? Vor seinem Tod war er mit seinen Brüdern Judas, Simon und Josef. Diese vier Brüder hatte ja der Herr Jesus. Noch der Meinung, Jesus spinnt. Der ist irre, den müssen wir einliefern. Und sie glauben nicht an ihn. Dann hängt er am Kreuz und 3 Tage später steht er vor ihm. Merken wir, welche Kraft Auferstehung hat? Jakobus Leben hat so umgekrempelt, dass wir ihn in Apostelgeschichte 1, Vers 14 schon in der Gebetsstunde finden in Jerusalem. Und wenn in Apostelgeschichte 15 Paulus nach Jerusalem geht, um zu klären, wer Christ sein darf und nicht, dann ist Jakobus schon einer der Ältesten, der den Aposteln ja fast vorangeht und immer wieder als der erscheint, der weiß, worum das Leben geht. Und der, der auch dann den ersten Brief, der geschrieben worden ist, schreibt. Jakobus ist einer, der hat die Kraft der Auferstehung erfahren. Den hat's umgehauen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr Zeit habt heute und morgen, nehmt ein Lexikon, nehmt eine Konkordanz und studiert mal das Leben von Jakobus und was man so zwischen den Zeilen über ihn alles findet. Wieder zur Predigt zurück. Der Auferstandene lässt sich sehen. Er lässt sich erfahren, damals wie heute. Wir, du und ich, dürfen immer wieder Momente erleben, in denen uns der Auferstandene in unserem Leben begegnet. Er ist der, der dein und mein Gebet erhört. Er ist der, der sich für dich und mich verwendet. Er ist der, der zu uns redet in seinem Wort und der in unser Leben eingreift, wenn wir am Ende sind. Auf dem Weg nach Emmaus zeigt der Auferstandene, wie er von glaubensschwachen Jüngern erfahren werden kann. Er zeigt ihnen in seinem Wort Wahrheiten, die ihn betreffen. Nicht seine Erscheinung, dass er plötzlich vor ihnen steht und mit ihnen geht, nicht seine Wundmale, sondern sein Wort, sein Reden hat damals in Jerusalem auf dem Weg nach Emmaus Herzen zum Brennen gebracht. Und genauso geschieht's heute. Jesus muss nicht leibhaftig neben dir und mir stehen. Die Jünger haben es auch nicht kapiert, dass er es ist. Aber sein Reden, sein Wort, das hat ihre Herzen zum Brennen gebracht. Sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Auch heute neigt sich der Auferstandene zu seinen Jüngern und begegnet ihnen in seinem Wort. Auch heute werden müde, verzweifelte Herzen durch das Lesen des Wortes Gottes brennend. Frage: Gibst du dem Auferstandenen Gelegenheit, zu deinem Herzen zu reden? Gibst du ihm Gelegenheit, durch sein Wort dein Herz zum Brennen zu bringen? Liest du sein Wort Machst du es wie die beiden Jünger? Begegnest du ihm beim Brechen des Brotes, dem Abendmahl, wo er sich so ganz besonders zu erkennen gibt? Denn dort haben sie erkannt, wer es ist, der mit ihnen redet. Ich bin so dankbar, dass der Herr Jesus sich selbst aufmacht, um meinen schwachen Glauben, der eigentlich nicht in der Lage ist, an die Auferstehung zu glauben, zu überwinden, indem er zu mir redet, indem er mir begegnet und sich in meinem Leben zu erkennen gibt. Wie viel Segen, wie viel Kraft würde uns wohl verloren gehen, wenn wir auf unseren schwachen Glauben allein angewiesen wären. Aber der Herr Jesus weiß das und er lässt sich erleben, er lässt sich erfahren und er hilft uns zu glauben, dass er lebt und er gibt uns damit einen Schlüssel zu einer Kraft, die Leichen lebendig macht. Die größte Kraft, die das Universum je gesehen hat. Das nächste, der dritte Punkt, Auferstehung soll gelebt werden. Auferstehung hat Folgen für unser Leben. Als die Jünger den Auferstandenen erkennen, legen sie sich nicht beruhigt hin und schlafen und sagen, ha, war das eine schöne Reise nach Emmaus. Es ist dunkel, jetzt haben wir gut Abend gegessen, jetzt legen wir uns hin und morgen früh irgendwann, wenn wir wieder gut gebruncht haben, Ostermontagsbrunch, dann gehen wir wieder nach Jerusalem. Sie legen sich nicht hin und freuen sich über den Frieden in ihren Herzen. Die Dunkelheit der Nacht kann sie nicht davon abhalten, nach Jerusalem zurückzulaufen. Wo ist nur ihre Zerschlagenheit? Wo ist ihr Unfriede? Wo ist ihre Not geblieben? Die Begegnung mit dem Auferstandenen, das brennende Herz, haben unmittelbare Auswirkungen auf ihren Alltag. Gewohnheiten, Bedürfnisse wie Schlaf und Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre Erschöpfung, ihre kaputten, wunden Füße vielleicht, haben die Schuhe gedrückt, sie haben sich Blasen gelaufen, ich weiß es nicht. Das alles zählt nicht mehr. Sie gehen nach Jerusalem. Brennende Herzen, die sind nicht zu unterschätzen. Brennende Herzen, die kann man nicht einbremsen. Sie sind Folge der Begegnung mit dem Auferstandenen. Ostern kann jeden Tag passieren. Ostern kann jedem von uns passieren. Nicht, dass der Herr Jesus täglich auferstehen müsste, aber dass er uns täglich begegnet. Und wenn er uns begegnet, dann wird es unser Leben prägen. Ja, Auferstehung ist Lebensstil. Lebst du Auferstehung? Ich überspanne den Bogen nicht. Gottes Wort sagt das. Schlagen wir Kolosser 3 auf, der erste Vers. Da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sind Auferweckte, auch wenn du dir noch nicht sicher bist, dass du schon im Grab warst. Aber tot warst du auf alle Fälle. Und Gott hat dich auferweckt. Und du bist mit Christus auferweckt. Und als solche führst du einen besonderen Lebensstil. Du suchst das, was droben ist. Die Auferstehung Christi prägt dein und mein Leben. Sie bestimmt unseren Lebensstil. Und hier schließt sich schon der Kreis, wenn man an das denkt, was Jesus zu Martha gesagt hat. Johannes 11, Vers 25 sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. So wie damals das Verhalten der Emmaus-Jünger unmittelbar durch ihre Begegnung mit dem Auferstandenen Kraft schöpfte und bestimmt wurde, prägt auch die Auferstehung Christi und unsere Auferstehung mit ihm unser Leben. Die Wirkungen der Auferstehung gehen aber über unser Leben hinaus. Und da kommen wir zum vierten Punkt. Auferstehung darf gehofft werden. Auch wenn diese Tatsache nicht unmittelbar in unserem heutigen Bibeltext steht, möchte ich doch darauf eingehen, weil sie eine wichtige Folge der Auferstehung Christi ist. Seine Auferstehung gibt uns nicht nur Inhalt und Orientierung für unser irdisches Leben, sondern eine besondere Hoffnung für das Leben in der Ewigkeit. Im Johannesevangelium finden wir hierzu einige Aussagen unseres Herrn Jesus, die eigentlich für sich sprechen und die ich gar nicht kommentieren möchte. Schlagen wir mal das 6. Kapitel des Johannesevangeliums auf. Johannes 6. Dort redet der Jesus sehr viel über die Auferstehung und die Folgen für unser Leben. Da heißt es in Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Auferweckung gibt Hoffnung für deinen und meinen letzten Tag und den letzten Tag der Weltgeschichte, wenn der Herr Jesus sagt, jeder soll auferstehen. Vers 40, der nächste Vers. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dem Herrn Jesus war es so wichtig, dass er zweimal hintereinander das Gleiche sagt. Vier Verse weiter. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Merken wir, wie wichtig dem Herrn Jesus das war. 10 Verse weiter. Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wie wertvoll ist diese Hoffnung? Wir können vielleicht ein wenig davon ahnen, wenn wir den Worten des Paulus lauschen. In 1. Korinther 15, Vers 19, da sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Gott sei Dank, es gibt die Auferstehung. Damit zum letzten Punkt. Auferstehung muss verkündigt werden. Unsere beiden Jünger mit ihren jetzt brennenden Herzen hält ja nichts mehr in Emmaus zurück. Sie können nicht anders. Sie müssen über das Erlebte mit ihren Glaubensgeschwistern reden. Sie machen sich auf nach Jerusalem. Und mich machen die letzten Verse unseres Textes so froh. Bevor sie irgendwas von dem erzählen können, was sie erlebt haben, kommen ihnen die Jünger schon entgegen und sagen, wir haben genau das Gleiche erlebt. Wir haben erlebt, wahrhaftig, er ist auferstanden. Menschen, die die Auferstehung Jesus glauben, Menschen, die sie erfahren haben, Menschen, die die Auferstehung leben und hoffen, können einfach nicht davon schweigen, was ihnen begegnet ist. Wir können uns gut vorstellen, welche Freude das war, welche Wärme und welche eine Kraft das gewesen sein muss, als dann die Emmaus-Jünger erzählt haben, ja, uns ist das Gleiche passiert. Wir haben es erlebt. Jesus lebt. Und schaut mal, welch eine Kraft. Wisst ihr noch, wie wir heute Morgen von euch losgezogen sind? Völlig deprimiert, völlig verwirrt. Und jetzt sind unsere Herzen so dankbar, so brennend, so voll. Wir mussten es euch sagen. Deshalb sind wir zurückgekommen. Wie sieht es in meinem und deinem Leben und Erleben aus. Lassen wir unsere Geschwister an unseren Erfahrungen mit dem Auferstandenen teilhaben oder behalten wir unsere brennenden Herzen lieber für uns? Wenn das so ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die brennenden Herzen mehr Rauch und Qualm als Hitze entwickeln. Wenn Jünger sich treffen und miteinander über ihren Herrn reden, wie das damals in Jerusalem war, dann wird das passieren, was in Jerusalem passiert ist. Nämlich, dass der Herr Jesus plötzlich in ihrer Mitte steht. Das war der letzte Vers, den wir gelesen haben. Damals haben die Jünger erlebt, was der Jesus schon in Matthäus 18 versprochen hat. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und du und ich dürfen dasselbe tun. Wenn wir uns treffen und über den Auferstandenen reden, wie er lebt, was er in unserem Leben tut, wie wir ihn erfahren, dann wird er in unsere Mitte treten und sagen, Friede euch. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben gesehen, wie wir die Kraft der Auferstehung in unserem Leben erleben dürfen. Wir haben gesehen, wie wir diese Kraft für uns wirksam machen können. Wir müssen Auferstehung glauben. Wir müssen sie erfahren. Wir müssen sie leben. Wir müssen sie hoffen und wir müssen sie verkündigen. Wenn wir das tun, dann können wir vielleicht ein wenig nachvollziehen von dem Gebet des Paulus, was uns in Philipper 3 aufgeschrieben ist. Ich möchte es noch zum Schluss vorlesen und damit schließen. Philipper 3, Vers 7. Was aber auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte es auch alles für Verlust, um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Vers 10 weiter. Und jetzt kommt das Entscheidende. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Amen.